Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, als Herbert die Lesung gemacht hat. Denn er hat den Satz vorgelesen, den Jesus als erstes im Johannesevangelium gesagt hat. Manchmal muss man beim Bibellesen ein bisschen aufpassen. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums wird über Jesus viel gesagt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Aber was hat Jesus selbst gesagt? Weiß es noch jemand? Das Zweite, das war schon das Zweite. Davor war noch was. Herbert, ich muss dich mal fragen, du hast doch vorgelesen. Das Erste, ihr lieben Schwestern und Brüder, was Jesus im Johannesevangelium sagt, ist eine Frage. Übrigens, das Letzte, was er sagen wird, ist, ich sende euch. Was sucht ihr? Das ist die erste Frage. Komisch, nicht? Muss man mal drauf kommen. Steht da so. Eine Frage, die es in sich hat. Natürlich zunächst mal gestellt an zwei wechselwillige Jünger. Die wollten wechseln, die Gefolgschaft wechseln. Von der Gefolgschaft hinter Johannes, dem Täufer, zur Gefolgschaft Jesu. Johannes hatte damit nie ein Problem. Er war davon überzeugt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Deswegen hat er sie auch schon auf Jesus hingewiesen, hat gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er hat also ihren Blick schon von sich weg auf ihn gerichtet. Vorbildlicher Missionar. Und dann fragt er sie, was sucht ihr? Und ich gebe diese Frage einmal weiter. Ich nehme sie auch für mich. Was suche ich eigentlich in meinem Leben? Und ich gebe sie an euch weiter. Was suchen wir? Was suchst du? Und die Antwort der Jünger ist ganz interessant. Das ist eine Gegenfrage. Rabbi, wo bist du untergebracht? Wo bleibst du? Es scheint, als ob sie noch nicht wirklich wissen, was sie suchen. Zuerst bei Johannes und dann bei Jesus. Suchende, die eine große, unbestimmte Sehnsucht im Herzen tragen, aber noch nicht benennen können, was es ist, was sie umtreibt und auf den Weg schiebt, die es noch nicht greifen können, nur dies, dass sie suchen müssen und die Hoffnung besteht, dass sie es bei diesem Jesus finden. Und er, der Rabbi, der Meister, das Lamm Gottes, wie Johannes ihn nennt, der aufwächst, bis er geopfert wird, kommt und seht, sagt er, kommt und seht, mehr nicht. Eine Einladung, sich mit ihm auf den Weg zu machen. Ohne Sicherheiten, ohne Garantien, ohne Erfolgsversprechen. Nur kommt und seht. Ein erstes Mal, dass Jesus wahrmacht, was er uns allen in der Jahreslosung verspricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Niemand wird abgewiesen. Auch wenn er noch nicht genau sagen kann, um was es ihm bei der Lebenssuche geht. Jeder und jede ist willkommen. Wer zu Jesus kommt, muss keine andere Voraussetzung erfüllen als diese, dass er bereit ist, sich auf diesen Jesus und auf diesen Weg einzulassen. Kommt und seht, mehr nicht. Dieser Frage nachzugehen, was suchst du? Das ist für den Anfang mehr als genug. Sie dürfen kommen und alles mitbringen. Ihre Suche, ihre Fragen, ihr nur Angedachtes, ihr Halbfertiges, ihre Zweifel, genauso wie ihren Mut zur Veränderung. Alles, was sie bewegt und umtreibt, was ihnen nicht einleuchtet, was ihnen im Wege steht. Jesus bewertet das nicht. Er vergleicht auch nicht den einen Suchenden mit der anderen Suchenden. Er nimmt sich beide an. Und es ist okay, für ihn okay, dass das noch nicht fertige, vollkommene, perfekte Menschen sind, sondern Fragende und Suchende. Von einem dieser beiden wissen wir, was er bei Jesus gefunden hat oder findet. Das ist nämlich Andreas, der es seinem Bruder Simon Petrus erzählt: Wir haben den Messias gefunden, den, auf den wir gewartet haben, wie der Eingangsvers uns angedeutet hat. Wo die Barmherzigkeit Gottes kommt, der Messias, der sich gnädig dem Volk Gottes annimmt. Den, dessen Kommen Gott versprochen hat, dass er sich seines Volkes in Gnaden annimmt. Woher er das weiß? Vielleicht nur dadurch, dass er sich von diesem Jesus in Gnaden angenommen weiß und dass dieser Jesus ihn nicht abgewiesen hat. Das hat ihn überzeugt. Also weniger die Argumente, die theologischen Argumente, sondern das Angenommensein. Und als er zu seinem Bruder Simon Petrus geht und ihm sagt, wir haben den Messias gefunden, dann nimmt er ihn auch gleich und bringt ihn zu Jesus hin. Denn das, was er da erlebt hat, dieses Angenommensein, das sollen auch andere erleben. Das behält er nicht für sich. Das will er teilen. Und dieser Simon kommt zu Jesus. Und bevor er den Mund aufmachen kann, sagt Jesus zu ihm, hat uns Herbert auch vorgelesen, du bist Simon, Sohn des Jonas oder Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt Fels. Zwei Sätze mit zwei Botschaften, die alles verändern werden. Die aus dem Fischer Simon, den Menschenfischer Simon Petrus machen. Ich kenne dich und ich weiß, was in dir steckt, was aus dir werden kann. Nämlich ein Fels. Kephas ist das griechische Wort für Fels. Das hebräische Wort für Fels. Den ersten folgen weitere, allesamt Suchende, die ihren Platz suchen, ihre Aufgabe in der Welt, den Sinn ihres Lebens, die mit Gott und der Welt noch nicht fertig sind. Bei Jesus finden sie mehr, als sie zu hoffen gewagt haben. Vor allen Dingen zuerst angenommen sein und eine tiefe Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes. Ein neues Gefühl von Würde, Menschenwürde, in Gottes Augen jemand sein, der beachtet wird, der ernst genommen wird, der keine Furcht haben muss. Jedes Leben ist es wert, gelebt zu werden. Philippus und Nathanael, der allerdings seine Suche hinter einer humorvoll zynischen Maske verbirgt, die ihm Jesus liebevoll und respektvoll vom Gesicht nimmt. Das ganze Johannesevangelium ist voll von diesen Menschen, die auf der Suche sind, jeder und jeder auf ihre Weise, ob der gebildete, wohlhabende Nikodemus oder die Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen, auf deren Lebensdurst Jesus sie behutsam anspricht. Lebensdurst und Lebenshunger sind starke Antriebskräfte. Davon weiß auch die weitgereiste Eleonore, Fürstin von Reuß, zu singen. Und sie singt: Ich bin durch die Welt gegangen. Ich habe die Menschen gesehen, singt sie. Sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden. In Liebe und Ehre und Glück. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Aber sie singt auch von dem, bei dem wir finden können. Es ist eine Ruhe vorhanden bei diesem Jesus, dem Lamm. Also, was sucht ihr? Der zweite Gedanke. Der Blick verändert sich. Der Blick aufs eigene Leben und auf meinen Nächsten. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Jesu Wort verändert den Blick auf uns selbst und auch auf die Menschen um uns herum. Das erste ist wirklich, mir wird die Sehnsucht nach erfülltem Leben nicht abgesprochen, sondern zugesprochen. Da muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich erfülltes Leben haben will. Das ist noch kein Egoismus, den man strafen muss, sondern das ist zutiefst menschlich und wird angenommen. Ich darf meinen Lebenshunger und meinen Lebensdurst annehmen. Er ist ohnehin Triebkraft in vielem, was wir tun. Ich darf in meiner Suche auch unvollständig, bisweilen fahrig sein. Das ist okay. Ich muss nicht den Perfekten geben, den Makellosen, den Vollkommenen. Gott nimmt mir das so und so nicht ab. Aber ich darf meine Sehnsucht auf Jesus richten. Und ich darf gleichzeitig erwarten, dass er mich nicht abweist. Ich darf Vertrauen fassen zu ihm, meinem Heiland, aber auch zu dem, was er in mir sieht, was er mir zutraut und im Guten mir zumutet, zu dem er mich auch mit seinen Gaben ausstattet. Zugleich begreife ich, dass ich nicht allein auf der Suche bin. Ich kann und darf meine Sehnsucht teilen. Der andere, die andere sind nicht meine Konkurrenz, die ich ausbroten und bekämpfen muss, damit ich zum Zuge komme. Ich darf mich vielmehr inspirieren lassen von Jesu Umgang mit den Menschen, der annimmt und ernst nimmt und respektvoll wertschätzend mit allen umgeht, selbst mit denen, die sich zu seinen Gegnern erklären. Er hält bis zum Kreuz das Wort durch: Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Selbst der neben ihm Gekreuzigte darf das erleben. Selbst einer, der einen Nagel durch seine Hand oder durch seinen Fuß getrieben hat, der römische Hauptmann, darf es erleben. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Die Einladung gilt allen. Kommt und seht. Allerdings kommen einige nicht. Andere wenden sich wieder ab, weil ihnen dies oder das bei ihm oder mit ihm nicht passt. Am Ende des 6. Kapitels des Johannesevangeliums, aus dem unsere Jahreslosung stammt, erlebt Jesus eine regelrechte Austrittswelle aus seiner Bewegung. Da waren vorher eine ganze Menge Leute und auf einmal geht einer nach dem anderen, eine nach der anderen weg. Und dann guckt er auf die übrig gebliebenen und sagt, wollt ihr auch weggehen? Steht euch frei. Nachfolge ist kein Gefängnis. Und dann macht eben jener Simon Petrus sich zum Sprachrohr der übrig gebliebenen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Sie leben aus der Erfahrung, nicht abgewiesen worden zu sein, angenommen zu sein. Und diese Anziehungskraft Jesu ist so stark, dass sie bleiben unter seinen Worten des ewigen Lebens. Und sie bleiben beim Heiligen. Sie geben die Erkenntnis nicht auf, dass er der ist, der gesandt ist, um uns die Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren. Er macht ihr Vertrauen aus. Ein dritter Gedanke. Was ist denn nun das Gegenteil von angenommen sein? Genau, abgewiesen werden. Abgewiesen werden gehört zu den eher miesen Erfahrungen unseres Lebens. Das weiß jeder, der sich mal beworben hat. Ich habe mich in meiner Pfarrerkarriere zweimal beworben, weil ich dachte, Mensch, ich habe doch das Zeug zum Superintendent, das ist die nächsthöhere Ebene eines Aufsehers oder ist kein Gefängniswärter, das ist so der Leiter eines Kirchenkreises. Zweimal beworben und zweimal mit Pauken und Trompeten durchgefallen, abgewiesen. Nee, du bist's nicht. Ehrlich gesagt, habe ich mein angeknackstes Ego dann auch ein paar Wochen betrauert. Aber nach ein paar Wochen muss Schluss sein. Da muss man die Entscheidung treffen, so, jetzt habe ich genug getrauert um mich selbst. Und jetzt, Herr Jesus Christus, bitte zeig mir, wo ich dahin muss. Beim ersten Mal war klar, ich muss nach Hamm. Unter anderem auch, damit ich bei euch sein kann. Aber beim zweiten Mal habe ich es hier versucht, mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und dann war auf einmal klar, ich muss im Institut sein und arbeite heute an einer wirklich wichtigen und großen Sache, der Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen, die als Flüchtlinge sonst keine Zukunft haben. Aber das nur nebenbei. Manchmal sind ja auch die Dinge, die mit Scheitern zusammenhängen, neue Platzanweisungen. Wir müssen nur diese Trauer, die unser angeknackstes Ego beansprucht, beenden irgendwann. Nicht zu früh und nicht zu spät. Wenn man es zu spät beendet oder überhaupt nicht beendet, dann wird man richtig verbittert. Dann wirft man überall nur Galle rein, weil man diese Erfahrung nicht loslässt. Man muss sie loslassen. Irgendwann muss man sie loslassen. Aber gleichzeitig muss man auch diese Erfahrung ernst nehmen und die Trauer, die damit verbunden ist. Also abgewiesen werden gehört zu den eher miesen Erfahrungen des Lebens. Das kann einen wirklich anpacken. Und Abgewiesene bedürfen der besonderen annehmenden Zuwendung. Man hat allen Mut zusammengenommen und sich mit einem Anliegen an jemand gewendet. Nicht selten ist damit Scham verbunden, das Eingeständnis belastet, überhaupt Hilfe nötig zu haben. Man hat vorgesprochen und ist aus der Deckung gekommen. Man fühlt sich dabei womöglich auch verletzlich, angreifbar. Und wenn dann die Antwort Nein lautet, dann kommt es nicht selten vor, dass man dieses Nein nicht nur auf die Sache bezieht, um die man gebeten hat, sondern auf die Person selbst. Dass man die Abweisung persönlich nimmt. Und das ist nicht selten als echte Verletzung spürbar, die wirklich schwer verdaulich ist, die auch Zeit braucht zum Heilen. Es kann durchaus auch dramatischer werden. Wenn wir jetzt dran denken, und jetzt diejenigen, die jetzt sofortige Öffnung auf dem Höhepunkt der Infektionszahlen, sofortige Abschaffung aller Maßnahmen fordern, das könnte sehr schnell dazu führen, dass die vielen Infizierten, unter ihnen sind natürlich auch welche, die einen schweren Verlauf haben, dann in die Intensivstationen müssen. Und es sind nicht genügend Plätze da und dann müssen auf einmal Ärzte entscheiden, wen sie annehmen und wen sie abweisen. Wo es sich nicht mehr lohnt, zu reparieren, zu heilen. Das Bundesverfassungsgericht hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es dafür klare Regelungen geben muss, dass zum Beispiel Menschen mit Einschränkungen, also früher sagten wir Menschen mit Behinderungen, nicht einfach die Ersten sind, die abgewiesen werden. So eine Entscheidung nennt man Triage. Das wird zur Bewährungsprobe für unsere humane Gesellschaft. Eine weitere Bewährungsprobe, die Pandemie uns abverlangt. Halten wir fest, jedes Leben ist es wert, geliebt zu werden. Oder ich denke natürlich an die über 80 Millionen Menschen auf der Welt, die fliehen mussten, deren Fluchtgeschichte vielfach eine Geschichte von Abweisungen ist, wie aktuell an der belarussischen, polnischen Grenze. Da sind die Kameras zwar nicht mehr drauf gerichtet, aber die sind ja nicht weg, die Menschen. Die sich in einem unwürdigen Gezerre wiederfindet, wer nun auf keinen Fall für sie zuständig sein möchte. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Natürlich hat das auch politische Dimensionen. Wir können Christentum nicht immer nur wie so eine Privatsache behandeln, die nur unser Herzlein angeht. Das hat schon größere Dimensionen als unser kleines Leben. Gerade als Christen dürfen wir das wissen, aber auch dazu nicht schweigen. Jedes Leben ist es wert, gelebt zu werden. Warum sollen die Hoffnungen, die Menschen haben, die auf der Flucht sind, nach Sicherheit und nach einem geborgenen Leben weniger wert sein als mein Lebensdurst und mein Lebenshunger, meine Lebenswünsche? Schließlich und endlich ein Hinweis: Abgewiesen werden, genauso das, so schreibt Johannes, ist Jesus selbst widerfahren. Er ist nicht frei davon. Er ist nicht nur derjenige, der sagt, wer zu mir kommt, den weiß ich nicht ab, sondern er ist ein Abgewiesener. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht an. Ein Abgewiesener. Er hätte auch erwarten können, dass er es nun den Seinen heimzahlt, mit gleicher Münze. Und dass er denen die kalte Schulter zeigt, die ihn nicht wollten. Aber er lebt genau das Gegenteil. erlebt einen Gegenentwurf des Annehmens und Nichtabweisens. Und das ist eine starke Einladung auch an uns, es ihm gleich zu tun. Uns nicht von Vergeltung, Hass leiten zu lassen, sondern von Erbarmen, von Liebe statt von Ausgrenzung. Nehmen wir Jesu Wort mit in unseren Alltag. Als Trost und Ansporn. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Gott segne uns sein Wort. Amen.